Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Wir haben heute wieder mal eine Hörspielsendung für euch.
Das ist Annalena Weimann und ich bin Selma Leipold und wir beide werden euch durch die heutige Sendung begleiten. Wir hoffen natürlich, dass euch das Hörspiel genauso gut gefällt wie uns.
Ja, es handelt sich nämlich um eine sehr berühmte Geschichte. Die Spannung steigt. Ich sag nur so viel, ein kleiner Junge spielt die Hauptrolle. Zunächst aber etwas Musik. Wir hören Camille mit Suis-moi. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Na, kommt euch dieses schöne Zitat etwa bekannt vor? Kein Wunder, es stammt nämlich aus der weltberühmten Geschichte Der kleine Prinz.
Viele assoziieren die Geschichte des kleinen Prinzen erstmal mit einem Kinderbuch. Das liegt wahrscheinlich zum einen am Titel, zum anderen aber auch an den kindlichen Zeichnungen.
Ja, komisch, oder? Das ist nämlich eigentlich gar nicht der Fall. Man merkt bei genauerem Hinschauen oder eher Hinhören schnell, dass es sich um ein sehr viel komplexeres Werk handelt, das viele Lebensweisheiten und Handlungsappelle enthält. Und die richten sich an jede Altersgruppe, ganz egal ob alt oder jung.
Ja, genau. Auch wenn man sich die Hintergründe der Geschichte genauer anschaut, stößt man auf spannende Details. Besonders interessant finde ich zum Beispiel, dass es Parallelen zwischen der fiktiven Geschichte und dem tatsächlichen Leben des Autors gibt. Antoine de Saint-Exupéry war nämlich auch Pilot.
Jetzt lass uns aber nicht zu viel verraten. Erstmal ein bisschen Musik. Ihr hört nun das Hörspiel Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry in einer Adaption von Frederik Knoll. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören dieser Geschichte über Menschlichkeit, Werte und Freundschaft. Hier im Tübinger Campusfunk Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle.
Als ich 6 Jahre alt war, sah ich einmal in einem Buch über den Urwald, das »Erlebte Geschichten« hieß, ein prächtiges Bild. Es stellte eine Riesenschlange dar, wie sie ein Wildtier verschlang. In dem Buch hieß es, die Boas verschlingen ihre Beute als Ganzes, ohne sie zu zerbeißen. Daraufhin können sie sich nicht mehr rühren und schlafen 6 Monate, um zu verdauen. Ich habe damals viel über die Abenteuer des Dschungels nachgedacht und ich vollendete mit einem Farbstift meine erste Zeichnung. Ich habe den großen Leuten mein Meisterwerk gezeigt und sie gefragt, ob ihnen meine Zeichnung Angst mache.
Warum sollen wir vor einem Hut Angst haben?
Warum sollte ich vor einem Hut Angst haben?
Warum sollen wir vor einem Hut Angst haben?
Meine Zeichnung stellte aber keinen Hut dar. Sie stellte eine Riesenschlange dar, die einen Elefanten verdaut. Ich habe dann das Innere der Boa gezeichnet, um es den großen Leuten deutlich zu machen. Sie brauchen ja immer Erklärungen.
Nun ja, vielleicht solltest du mit dem Zeichnen von offenen oder geschlossenen Riesenschlangen aufhören.
Und dich mehr für Geografie, Geschichte, Rechnen und Grammatik interessieren.
So kam es, dass ich eine großartige Laufbahn, die eines Malers nämlich, bereits im Alter von 6 Jahren aufgab. Der Misserfolg meiner Zeichnungen hatte mir den Mut genommen. Ich war gezwungen, einen anderen Beruf zu wählen und lernte fliegen. Ich bin überall in der Welt herumgeflogen und habe so im Laufe meines Lebens mit einer Menge ernsthafter Leute zu tun gehabt. Ich bin viel mit Erwachsenen umgegangen, was meiner Meinung über sie nicht besonders gut getan hat. Wenn ich jemanden traf, der mir ein bisschen heller vorkam, versuchte ich es mit meiner Zeichnung Nummer 1, die ich gut aufbewahrt hatte. Aber jedes Mal bekam ich die gleiche Antwort.
Das ist ein Hut.
So blieb ich also allein, ohne jemanden, mit dem ich wirklich hätte sprechen können, bis ich vor 6 Jahren mit meinem Flugzeug eine Panne hatte und in der Wüste Sahara notlandete. Mit kaum Trinkwasser und ganz allein. Allein? Naja, zumindest dachte ich das, bis am nächsten Morgen ein kleines, höchst ungewöhnliches Männchen auftauchte und mich ansprach.
Bitte, zeichne mir ein Schaf.
Wie bitte?
Zeichne mir ein Schaf.
Aber was machst du denn da?
Bitte, zeichne mir ein Schaf.
Ich habe aber vor allem Geografie, Geschichte, Rechnen und Grammatik studiert. Zeichnen kann ich gar nicht.
Das macht nichts. Zeichne mir ein Schaf.
Das ist das Einzige, was ich zeichnen kann.
Nein, nein, ich will keinen Elefanten in einer Riesenschlange. Eine Riesenschlange ist sehr gefährlich und ein Elefant braucht viel Platz. Bei mir zu Hause ist wenig Platz. Ich brauche ein Schaf. Bitte, zeichne mir ein Schaf.
Also gut. Bitte sehr.
Nein, das ist schon sehr krank. Mach ein anderes.
So?
Du siehst doch, das ist kein Schaf, das ist ein Widder. Es hat Hörner.
So, bitte.
Das ist schon zu alt. Ich will ein Schaf, das lange lebt.
Das ist die Kiste. Das Schaf, das du willst, steckt da drin.
Das ist genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Meinst du, dass dieses Schaf viel Gras braucht?
Warum?
Weil bei mir zu Hause alles ganz klein ist.
Es wird bestimmt ausreichen. Ich habe dir ein ganz kleines Schaf geschenkt.
Nicht so klein wie... Aber sieh nur, es ist eingeschlafen.
Ich brauchte lange, um zu verstehen, woher er kam. Der kleine Prinz, der viele Fragen an mich richtete, schien die meinen nie zu hören. Zufällig aufgefangene Worte haben mir nach und nach sein Geheimnis enthüllt. So zum Beispiel, als er zum ersten Mal mein Flugzeug sah.
Was ist das für ein Ding da?
Das ist kein Ding. Das fliegt. Das ist ein Flugzeug.
Wie? Du bist vom Himmel gefallen? Das ist ja lustig. Also, auch du kommst vom Himmel. Von welchem Planeten bist du denn?
Du kommst von einem anderen Planeten?
Freilich. Auf dem Ding kannst du nicht allzu weit herkommen.
Woher kommst du, kleines Kerlchen? Wo ist dein Zuhause? Wohin willst du mein Schaf mitnehmen?
Die Kiste, die du mir da geschenkt hast, hat das Gute, dass sie ihm nachts als Haus dienen kann.
Gewiss. Und wenn du brav bist, dann gebe ich dir auch einen Strick und einen Pflock dazu.
Anbinden? Was für eine komische Idee.
Aber wenn du es nicht anbindest, dann wird es weglaufen.
Aber wohin soll es denn laufen?
Irgendwohin. Geradeaus.
Das macht nichts aus. Es ist so klein bei mir zu Hause. Geradeaus kann man nicht sehr weit gehen.
Der kleine Prinz schien also von einem anderen, sehr kleinen Planeten zu stammen. Wie klein dieser Planet war, erfuhr ich am Morgen des vierten Tages.
Ich liebe die Sonnenuntergänge sehr. Komm, lass uns einen Sonnenuntergang anschauen.
Da muss man noch warten.
Worauf denn warten?
Warten, bis die Sonne untergeht.
Ich bilde mir immer ein, ich sei zu Hause. Dort ist alles so klein, dass es genügt, den Sessel ein Stück weiter zu rücken, um die Dämmerung nochmal zu erleben. An einem Tag habe ich die Sonne 43 Mal untergehen sehen. Du weißt doch, wenn man recht traurig ist, liebt man die Sonnenuntergänge.
Am Tag mit den 43 Mal warst du also besonders traurig? Am fünften Tag war es wieder das Schaf, das ein Lebensgeheimnis des kleinen Prinzen enthüllen half.
Wenn ein Schaf Sträucher frisst, so frisst es doch auch die Blumen.
Ein Schaf frisst alles, was ihm vors Maul kommt.
Auch die Blumen mit Dornen?
Ja, auch die Blumen mit Dornen.
Wozu haben sie denn dann Dornen? Welchen Zweck haben die Dornen?
Die Dornen haben gar keinen Zweck. Die Blumen lassen sie aus reiner Bosheit wachsen.
Das glaube ich dir nicht. Die Blumen sind schwach. Sie sind nicht böse. Sie schützen sich, wie sie können. Sie bilden sich ein, dass sie mit Hilfe der Dornen gefährlicher werden.
Wenn dieser Bolzen noch lange bockt, werde ich ihn mit einem Hammerschlag heraushauen müssen.
Und du glaubst, dass die Blumen...
Aber nein. Ich glaube nichts. Ich habe irgendetwas dahergeredet. Wie du siehst, beschäftige ich mich mit wichtigeren Dingen.
Mit wichtigeren Dingen? Du sprichst ja wie die großen Leute. Du verwechselst alles. Du bringst alles durcheinander. Ich kenne einen Planeten, auf dem ein puterroter Herr wohnt. Er hat nie den Duft einer Blume geatmet. Er hat nie einen Stern angeschaut und er hat nie jemand geliebt. Er hat nie etwas anderes als Additionen gemacht. Und den ganzen Tag wiederholt er wie du. Ich bin ein ernsthafter Mann. Und das macht ihn ganz geschwollen vor Hochmut. Aber das ist kein Mensch, das ist ein Schwamm.
Ein was?
Ein Schwamm. Es sind nun Millionen Jahre, dass die Blumen Dorn hervorbringen. Millionen Jahre, dass die Schafe trotzdem die Blumen fressen. Und du findest es unwichtig, wenn man wissen möchte, warum sie sich so viel Mühe geben, Dorn hervorzubringen, die zu nichts Zweck haben? Dieser Kampf der Schafe mit den Blumen soll unwichtig sein? Und wenn ich eine Blume kenne, die es in der ganzen Welt nur ein einziges Mal gibt, nirgends anders als auf meinem kleinen Planeten, und wenn ein kleines Schaf, ohne zu wissen, was es tut, diese Blume eines Morgens so mit einem einzigen Biss auslöschen kann, das soll nicht wichtig sein? Wenn einer eine Blume liebt, die es nur ein einziges Mal gibt, auf allen Millionen und Millionen Sternen, dann genügt es ihm völlig, dass er zu ihnen hinaufschaut, um glücklich zu sein. Er sagt sich, meine Blume ist da oben, irgendwo. Wenn aber das Schaf die Blume frisst, so ist es für ihn, als wären plötzlich alle Sterne ausgelöscht. Und das soll nicht wichtig sein?
Doch, das ist wichtig. Du hast recht. Die Blume, die du liebst, ist nicht in Gefahr. Ich werde ihm einen Maulkorb zeichnen, deinem Schaf. Ich werde dir einen Zaun für deine Blume zeichnen. Ich wusste nicht, was ich noch sagen sollte, wie ich zu ihm gelangen, wo ich ihn erreichen konnte. Es ist so geheimnisvoll, das Land der Tränen. Aber bald sollte ich jene Blume besser kennenlernen, für die der kleine Prinz so viel empfand. Es hatte auf dem Planeten des kleinen Prinzen immer schon Blumen gegeben, sehr einfache, die eines Morgens im Gras aufleuchteten und am Abend wieder erloschen. Aber jene Blume hatte eines Tages Wurzeln geschlagen, aus einem Samen, weiß Gott woher, und der kleine Prinz hatte diesen Spross, der den anderen Sprösslingen nicht glich, sehr genau überwacht. Der kleine Prinz, der Entwicklung einer riesigen Knospe beiwohnte, fühlte wohl, es müsse eine wunderbare Erscheinung aus ihr hervorgehen, aber die Blume wurde nicht fertig damit, sich in ihrer grünen Kammer auf ihre Schönheit vorzubereiten. Sie wollte nicht früher erscheinen als im vollen Ornat ihrer Schönheit. Und dann, eines Morgens, gerade zur Stunde des Sonnenaufgangs, hatte sie sich enthüllt.
Ach, ich bin kaum aufgewacht. Ich bitte um Verzeihung, ich bin noch ganz zerrauft.
Wie schön Sie sind.
Nicht wahr? Und ich bin zugleich mit der Sonne geboren. Ich glaube, es ist Zeit zum Frühstücken. Hätten Sie die Güte, an mich zu denken?
Ja, natürlich.
So hatte sie ihn sehr bald schon mit ihrer etwas scheuen Eitelkeit gequält. Eines Tages zum Beispiel, als sie von ihren 4 Dornen sprach.
Sie sollen nur kommen, die Tiger mit ihren Krallen.
Es gibt keine Tiger auf meinem Planeten. Und die Tiger fressen auch kein Gras.
Ich bin kein Gras.
Verzeihen Sie mir.
Ich fürchte mich nicht vor den Tigern, aber mir graut vor der Zugluft. Hätten Sie keinen Wandschirm? Am Abend werden Sie mich unter einen Glassturz stellen. Es ist sehr kalt bei Ihnen. Das ist schlecht eingerichtet. Da, wo ich herkomme... Der Wandschirm.
Ich wollte ihn gerade holen, aber Sie sprachen mit mir.
So hatte der kleine Prinz trotz des guten Willens seiner Liebe rasch an ihr zu zweifeln begonnen, ihre belanglosen Worte bitter ernst genommen und war sehr unglücklich geworden.
Ich hätte nicht auf sie hören sollen. Man darf den Blumen nicht zuhören. Man muss sie anschauen und einatmen. Die meine erfüllte den Planeten mit Duft, aber ich konnte mich nicht darüber freuen. Diese Geschichte mit den Krallen, die mich so gereizt hat, hätte mich rühren sollen. Ich habe das damals nicht verstehen können. Ich hätte sie nach ihrem Tun und nicht nach ihren Worten beurteilen sollen. Sie duftete und glühte für mich. Ich hätte niemals fliehen sollen. Ich hätte hinter all den armseligen Schlichen ihre Zärtlichkeit erraten sollen. Die Blumen sind so widerspruchsvoll. Aber ich war zu jung, um sie lieben zu können.
Am Morgen seiner Abreise brachte er seinen Planeten schön in Ordnung und fegte seine Vulkane. Er glaubte nicht, dass er jemals zurückkehren müsse. Aber diese vertrauten Arbeiten erschienen ihm an diesem Morgen ungemein süß. Und als er die Blume zum letzten Mal begoss und sie gerade unter den Schutz der Glasglocke stellen wollte, entdeckte er in sich das Bedürfnis zu weinen.
Adieu. Adieu.
Ich bin dumm gewesen. Ich bitte dich um Verzeihung. Versuche glücklich zu sein. Aber ja, ich liebe dich. Du hast nichts davon gewusst, das ist meine Schuld. Es ist ganz unwichtig. Aber du warst ebenso dumm wie ich. Versuche glücklich zu sein. Lass die Glasglocke liegen, ich will sie nicht mehr.
Aber der Wind...
Ich bin nicht so starke Kälte, das... Die frische Nachtluft wird mir guttun. Ich bin eine Blume.
Aber die Tiere...
Ich muss wohl 2 oder 3 Raupen aushalten, wenn ich die Schmetterlinge kennenlernen will. Auch das scheint sehr schön zu sein. Wer wird mich sonst besuchen? Du wirst ja weit weg sein. Was aber die großen Tiere angeht, so habe ich meine Krallen. Zieh es nicht so in die Länge. Das ist ärgerlich. Du hast dich entschieden zu reisen, also geh und leb wohl.
Und so verließ der kleine Prinz seinen Planeten und machte sich auf die Reise zu benachbarten Asteroiden.
Ah, sieh da, ein Untertan.
Wie kann mich dieser König kennen? Er hat mich doch noch nie gesehen.
Komm näher, dass ich dich besser sehe.
Darf ich mich setzen?
Ich befehle dir, dich zu setzen.
Herr, ich bitte, verzeihen Sie mir, dass ich euch frage.
Ich befehle dir, mich zu fragen.
Herr, worüber herrscht ihr?
Über alles.
Über alles?
Über all das, was du siehst.
Und die Sterne gehorchen euch.
Gewiss, sie gehorchen aufs Wort. Ich dulde keinen Ungehorsam.
Ich möchte einen Sonnenuntergang sehen. Machen Sie mir die Freude. Befehlen Sie der Sonne unterzugehen.
Wenn ich einem General geböte, nach der Art der Schmetterlinge von einer Blume zur anderen zu fliegen oder sich in einen Seevogel zu verwandeln, und wenn dieser General den erhaltenen Befehl nicht ausführte, wer wäre im Unrecht? Er oder ich?
Sie wären es.
Richtig. Man muss von jedem fordern, was er leisten kann. Die Autorität beruht vor allem auf der Vernunft. Wenn du deinem Volke befiehlst, zu marschieren und sich ins Meer zu stürzen, wird es revoltieren. Ich habe das Recht, Gehorsam zu fordern, weil meine Befehle vernünftig sind.
Was ist also mit meinem Sonnenuntergang?
Deinen Sonnenuntergang sollst du haben. Ich werde ihn befehlen. Aber in meiner Herrscherweisheit werde ich warten, bis die Bedingungen dafür günstig sind.
Wann wird das sein?
Das wird sein heute Abend gegen 7.40 Uhr. Und du wirst sehen, wie man mir gehorcht.
Oh, verstehe. Ich denke, ich habe hier nichts mehr zu tun. Ich werde wieder abreisen.
Reise nicht ab. Ich mache dich zum Minister.
Zu was für einem Minister?
Zum Justizminister.
Aber es ist niemand da, über den ich richten könnte.
Das weiß man nicht. Ich habe die Runde um mein Königreich noch nicht gemacht. Ich bin sehr alt. Das Gehen macht mich müde.
Aber ich habe es schon gesehen. Hier ist niemand und auch auf der anderen Seite des Planeten nicht.
Du wirst also über dich selbst richten. Das ist das Schwerste. Wenn es dir gelingt, über dich selbst gut zu Gericht zu sitzen, dann bist du ein wirklich Weiser.
Ich kann über mich richten, wo immer ich bin. Dazu brauche ich nicht hier zu wohnen.
Ich glaube, dass auf meinem Planeten irgendwo eine alte Ratte lebt. Ich höre sie in der Nacht. Du könntest Richter über diese alte Ratte sein. Du wirst sie von Zeit zu Zeit zum Tode verurteilen. So wird ihr Leben von deiner Rechtsprechung abhängen. Aber du wirst sie jedes Mal begnadigen, um sie aufzusparen. Es gibt ja nur eine.
Ich mag es nicht, zum Tode zu verurteilen. Ich glaube, dass ich jetzt gehe.
Nein!
Wenn Eure Majestät Wert auf pünktlichen Gehorsam legen, könnten Sie mir einen vernünftigen Befehl erteilen. Sie könnten mir zum Beispiel befehlen, innerhalb einer Minute zu verschwinden. Es scheint mir, dass die Umstände günstig sind.
Ich mache dich zu meinem Gesandten.
Die großen Leute sind sehr sonderbar. Was machst du da?
Ich trinke.
Warum trinkst du?
Um's zu vergessen.
Um was zu vergessen?
Um zu vergessen, dass ich mich schäme.
Weshalb schämst du dich?
Weil ich saufe.
Die großen Leute sind entschieden sehr, sehr wunderlich. Guten Tag. Ihre Zigarette ist ausgegangen.
3 und 2 sind 5. 5 und 7 sind 12. 12 und 3 ist 15. Guten Tag. 15 und 7 ist 22, 22 und 6 ist 28. Keine Zeit, sie wieder anzuzünden. 26 und 5 ist 31. Uff. Das macht also 501.622.731.
500 Millionen wovon?
Wie? Du bist immer noch da? 501 Millionen von... Ich weiß nicht mehr. Ich habe so viel Arbeit. Ich bin ein ernsthafter Mann. Ich gebe mich nicht mit Kindereien ab. 2 und 5 ist 7.
501 Millionen wovon?
In den 44 Jahren, die ich auf diesem Planeten da wohne, bin ich nur 3-mal gestört worden. Das erste Mal war es vor 22 Jahren ein Maikäfer, der von weiß Gott wo heruntergefallen war. Er machte einen schrecklichen Lärm und ich habe in einer Addition 4 Fehler gemacht. Das zweite Mal vor 11 Jahren war es ein Anfall von Rheumatismus. Es fehlt mir an Bewegung. Ich habe nicht Zeit herumzubummeln. Ich bin ein ernsthafter Mann. Und das ist nun das dritte Mal. Ich sagte also 501 Millionen...
Millionen wovon?
Millionen von diesen kleinen Dingern, die man manchmal am Himmel sieht.
Fliegen?
Aber nein, kleine goldene Dinger, von denen die Nichtstuer träumerisch werden. Ich bin ein ernsthafter Mann. Ich habe nicht Zeit zu Träumereien.
Ach, die Sterne.
Dann sind es wohl die Sterne.
Und was machst du mit 500 Millionen Sternen?
501.622.731. Ich bin ein ernsthafter Mann. Ich nehme es genau.
Und was machst du mit diesen Sternen?
Was ich damit mache?
Ja.
Nichts. Ich besitze sie.
Du besitzt die Sterne?
Ja.
Aber ich habe schon einen König gesehen, der...
Die Könige besitzen nicht. Sie regieren über. Das ist etwas ganz anderes.
Und was hast du davon, die Sterne zu besitzen?
Das macht mich reich.
Und was hast du vom Reichsein?
Weitere Sterne kaufen, wenn jemand welche findet.
Der da denkt ein bisschen wie mein Säufer.
Wie bitte?
Wie kann man die Sterne besitzen?
Wem gehören sie denn?
Ich weiß nicht. Niemand?
Dann gehören sie mir. Ich habe als erster daran gedacht.
Das genügt?
Gewiss. Wenn du einen Diamanten findest, der niemandem gehört, dann gehört er dir. Wenn du eine Insel findest, die niemandem gehört, gehört sie dir. Wenn du als Erster einen Einfall hast und du lässt ihn patentieren, so gehört er dir. Und ich besitze die Sterne, weil niemand vor mir daran gedacht hat, sie zu besitzen.
Das ist wahr. Und was machst du damit?
Ich verwalte sie. Ich zähle sie und zähle sie wieder. Das ist nicht leicht, aber ich bin ein ernsthafter Mann.
Wenn ich einen Seidenschal habe, kann ich ihn um meinen Hals wickeln und mitnehmen. Wenn ich eine Blume habe, kann ich meine Blume pflücken und mitnehmen. Aber du kannst die Sterne nicht pflücken.
Nein, aber ich kann sie in die Bank legen.
Was soll das heißen?
Das heißt, dass ich die Zahl meiner Sterne auf ein kleines Papier schreibe und dann sperre ich dieses Papier in eine Schublade.
Das ist alles?
Das genügt.
Ich besitze eine Blume, die ich jeden Tag begieße. Ich besitze 3 Vulkane, die ich jede Woche kehre. Ich kehre auch den Erloschenen. Man kann nie wissen. Es ist gut für meine Vulkane und gut für meine Blume, dass ich sie besitze. Aber du bist für die Sterne zu nichts nütze.
Ich.
Die großen Leute sind entschieden ganz ungewöhnlich. Das ist aber ein kleiner Planet. Wofür braucht man auf so einem kleinen Planeten ohne ein einziges Haus eine Straßenlaterne? Gut möglich, dass der Mann, der Laternenanzünder, ja ein wenig verrückt ist. Guten Tag. Warum hast du deine Laterne eben ausgelöscht?
Ich habe die Weisung. Guten Tag.
Was ist das, die Weisung?
Die Weisung, meine Laterne auszulöschen. Guten Abend.
Aber warum hast du sie soeben wieder angezündet?
Das ist die Weisung.
Ich verstehe nicht.
Da ist nichts zu verstehen. Die Weisung ist eben die Weisung. Guten Tag. Ich tue da einen schrecklichen Dienst. Früher ging es vernünftig zu. Ich löschte am Morgen aus und zündete am Abend an. Den Rest des Tages hatte ich zum Ausruhen und den Rest der Nacht zum Schlafen.
Und seit damals wurde die Weisung geändert?
Die Weisung wurde nicht geändert. Das ist ja das Trauerspiel. Guten Abend. Der Planet hat sich von Jahr zu Jahr schneller und schneller gedreht. Und die Weisung ist die gleiche geblieben.
Und?
Und jetzt? Da er in der Minute eine Umdrehung macht, habe ich nicht mehr eine Sekunde Rast. Jede Minute zünde ich einmal an, lösche ich einmal aus. Guten Tag.
Das ist drollig. Die Tage dauern bei dir eine Minute.
Das ist ganz und gar nicht drollig. Das ist nun schon ein Monat, dass wir miteinander sprechen.
Einen Monat?
Ja. 30 Minuten, 30 Tage. Guten Abend.
Weißt du, ich kenne ein Mittel, wie du dich ausruhen könntest, wenn du wolltest.
Ich will immer.
Dein Planet ist so klein, dass du mit 3 Sprüngen drumherum kommst. Du musst nur langsam genug gehen, um immer in der Sonne zu bleiben. Willst du dich ausruhen, dann gehst du. Und der Tag wird so lange dauern, wie du willst.
Das hat nicht viel Witz. Was ich im Leben liebe, ist der Schlaf.
Dann ist es aussichtslos.
Aussichtslos. Guten Tag.
Du bist der Erste, der mir begegnet, der sich nicht nur mit sich selbst beschäftigt. Aber ich kann nicht hierbleiben. Dein Planet ist einfach zu klein. Leb wohl.
Leb wohl.
Da schau! Ein Forscher! Woher kommst du?
Was ist ist das für ein dickes Buch? Was machen Sie da?
Ich bin Geograf.
Was ist ein Geograf?
Das ist ein Gelehrter, der weiß, wo sich die Meere, die Ströme, die Städte, die Berge und die Wüsten befinden.
Das ist sehr interessant. Endlich ein richtiger Beruf. Er ist sehr schön, euer Planet. Gibt es auch Ozeane?
Das kann ich nicht wissen.
Ach, und auch Berge?
Das kann ich auch nicht wissen.
Aber ihr seid doch Geograf.
Richtig, aber ich bin nicht Forscher. Es fehlt uns gänzlich an Forschern. Nicht der Geograf geht die Städte, die Ströme, die Berge, die Meere, die Ozeane und die Wüsten zählen. Der Geograf ist zu wichtig, um herumzustreunen. Er verlässt seinen Schreibtisch nie. Aber er empfängt die Forscher. Er befragt sie und schreibt sich ihre Eindrücke auf. Und wenn ihm die Notizen eines Forschers beachtenswert erscheinen, lässt der Geograf über dessen Moralität eine amtliche Untersuchung anstellen.
Warum das?
Weil ein Forscher, der lügt, in den Geografiebüchern Katastrophen herbeiführen würde. Doch wenn die Moralität eines Forschers gut zu sein scheint, macht man eine Untersuchung über seine Entdeckung.
Geht man nachsehen?
Nein, 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 das ist zu umständlich. Aber man verlangt vom Forscher, dass er Beweise liefert. Wenn es sich zum Beispiel um die Entdeckung eines großen Berges handelt, verlangt man, dass er große Steine mitbringt. Und du kommst von weit her, du bist Forscher. Du wirst mir deinen Planeten beschreiben. Nun?
Oh, bei mir zu Hause ist nicht viel los. Es ist alles ganz klein. Ich habe 3 Vulkane. 2 Vulkane in Tätigkeit und einen erloschenen. Aber man kann nie wissen.
Man weiß nie.
Ich habe auch eine Blume.
Wir schreiben die Blumen nicht auf.
Warum das? Sie sind das Schönste.
Weil die Blumen vergänglich sind.
Was heißt vergänglich?
Die Geografiebücher sind die wertvollsten von allen Büchern. Sie veralten nie. Es ist sehr selten, dass ein Berg seinen Platz wechselt. Es ist sehr selten, dass ein Ozean sein Wasser ausleert. Wir schreiben die ewigen Dinge auf.
Aber die erloschenen Vulkane können wieder aufwachen. Was heißt vergänglich?
Ob die Vulkane erloschen oder tätig sind, kommt für uns aufs Gleiche hinaus. Was für uns zählt, ist der Berg. Er verändert sich nicht.
Aber was bedeutet vergänglich?
Das heißt von baldigem Entschwinden bedroht.
Ist meine Blume von baldigem Entschwinden bedroht?
Gewiss.
Meine Blume ist vergänglich und sie hat nur 4 Dornen, um sich gegen die Welt zu wehren. Und ich habe sie ganz alleine zu Hause zurückgelassen. Was raten Sie mir? Wohin soll ich gehen?
Auf den Planeten Erde. Er hat einen guten Ruf.
Der 7. Planet war also die Erde. Die Erde ist nicht irgendein Planet. Man zählt da 111 Könige, 7000 Geographen, 900.000 Geschäftsleute, 7,5 Millionen Säufer, kurz ungefähr 2 Milliarden erwachsene Leute. Jedoch benutzen sie nur sehr wenig Raum auf der Erde, sodass es große Gegenden gibt, in denen kaum eine Menschenseele lebt. Und so wunderte sich der kleine Prinz, als er auf der Erde gelandet war, niemanden zu sehen. Er fürchtete schon, sich im Planeten geirrt zu haben, als ein mondfarbener Ring sich im Sand bewegte.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Auf welchen Planeten bin ich gefallen?
Auf die Erde. Du bist in Afrika.
Ah, es ist also niemand auf der Erde?
Hier ist die Wüste. In den Wüsten ist niemand. Die Erde ist groß.
Sieh nur, die Sterne. Ich frage mich, ob sie leuchten, damit jeder eines Tages den seinen wiederfinden kann. Schau meinen Planeten an. Er steht gerade über uns. Aber wie weit ist er weg?
Er ist schön. Was willst du hier machen?
Ich habe Schwierigkeiten mit einer Blume. Wo sind die Menschen? Man ist ein bisschen einsam in der Wüste.
Man ist auch bei den Menschen einsam.
Du bist ein drolliges Tier, dünn wie ein Finger.
Aber ich bin mächtiger als der Finger eines Königs.
Du bist nicht sehr mächtig. Du hast nicht einmal Füße. Du kannst nicht einmal reisen.
Ich kann dich weiter wegbringen als ein Schiff. Wen ich berühre, den gebe ich der Erde zurück, aus der er hervorgegangen ist. Aber du bist rein. Du kommst von einem Stern. Du tust mir leid auf dieser Erde aus Granit. Du, der du so schwach bist. Ich kann dir eines Tages helfen, wenn du dich zu sehr nach deinem Planeten sehnst. Ich kann...
Oh, ich habe sehr gut verstanden. Aber warum sprichst du immer in Rätseln?
Ich löse sie alle.
Nachdem der kleine Prinz lange über den Sand, die Felsen und den Schnee gewandert war, geschah es, dass er endlich eine Straße entdeckte. Und die Straßen führen immer zu den Menschen. Und so kam er an einem blühenden Rosengarten vorbei.
Guten Tag.
Guten Tag.
Wer seid ihr?
Wir sind Rosen.
Ach, ich glaubte, ich sei reich durch eine einzigartige Blume. Aber ich besitze nur eine gewöhnliche Rose. Sie und meine drei Vulkane, die mir bis ans Knie reichen, das macht aus mir keinen sehr großen Prinzen.
Guten Tag.
Guten Tag. Wer bist du?
Ich bin ein Fuchs.
Komm und spiel mit mir. Ich bin so traurig.
Ich kann nicht mit dir spielen. Ich bin noch nicht gezähmt.
Ah, Verzeihung. Was bedeutet das, zähmen?
Du bist nicht von hier. Was suchst du?
Ich suche die Menschen. Was bedeutet zähmen?
Die Menschen, die haben Gewehre und schießen. Das ist sehr lästig. Sie ziehen auch Hühner auf. Das ist ihr einziges Interesse. Du suchst Hühner?
Nein, ich suche Freunde. Was heißt zähmen?
Das ist eine in Vergessenheit geratene Sache. Es bedeutet, sich vertraut machen.
Vertraut machen?
Gewiss. Du bist für mich noch nichts als ein kleiner Knabe, der 100.000 kleinen Knaben völlig gleicht. Ich brauch dich nicht und du brauchst mich ebenso wenig. Ich bin für dich nur ein Fuchs, der 100.000 Füchsen gleicht. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzig sein in der Welt. Ich werde für dich einzig sein in der Welt.
Ich beginne zu verstehen. Es gibt eine Blume. Ich glaube, sie hat mich gezähmt.
Das ist möglich. Man trifft auf der Erde alle möglichen Dinge.
Oh, das ist nicht auf der Erde.
Auf einem anderen Planeten?
Ja.
Gibt es da Jäger?
Nein.
Das ist interessant. Und Hühner?
Nein.
Nichts ist vollkommen. Mein Leben ist eintönig. Ich jage Hühner, die Menschen jagen mich. Alle Hühner gleichen einander und alle Menschen gleichen einander. Ich langweile mich also ein wenig. Aber wenn du mich zähmst, wird mein Leben wie durchsonnt sein. Ich werde den Klang deines Schrittes erkennen, der sich von allen anderen unterscheidet. Die anderen Schritte jagen mich unter die Erde. Der deine wird mich wie Musik aus dem Bau locken. Und dann schau, du siehst da drüben die Weizenfelder? Ich esse kein Brot. Für mich ist der Weizen zwecklos. Die Weizenfelder erinnern mich an nichts und das ist traurig. Aber du hast weizenblondes Haar. Oh, es wird wunderbar sein, wenn du mich einmal gezähmt hast. Das Gold der Weizenfelder wird mich an dich erinnern. Bitte, zähme mich.
Ich möchte wohl, aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde finden und viele Dinge kennenlernen.
Man kennt nur die Dinge, die man zähmt. Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Aber weil es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr. Wenn du einen Freund willst, dann zähme mich.
Was muss ich da tun?
Du musst sehr geduldig sein. Du setzt dich zuerst ein wenig abseits von mir ins Gras. Ich werde dich so verstohlen, so aus dem Augenwinkel anschauen. Und du wirst nichts sagen. Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. Aber jeden Tag wirst du dich ein bisschen näher setzen können. Am besten kommst du jeden Tag zur selben Stunde. Wenn du zum Beispiel um 4 Uhr Nachmittag kommst, kann ich um 3 Uhr anfangen, glücklich zu sein. Je mehr die Zeit vergeht, umso glücklicher werde ich mich fühlen. Um 4 Uhr werde ich mich schon aufregen und beunruhigen. Ich werde erfahren, wie teuer das Glück ist. Aber wenn du irgendwann kommst, kann ich nie wissen, wann mein Herz da sein soll. Es muss feste Bräuche geben.
Was heißt fester Brauch?
Auch etwas in Vergessenheit geratenes. Es ist das, was einen Tag vom anderen unterscheidet. Eine Stunde von der anderen Stunde. Es gibt zum Beispiel einen Brauch bei meinen Jägern. Sie tanzen am Donnerstag mit den Mädchen des Dorfes. Daher ist der Donnerstag ein wunderbarer Tag. Ich gehe bis zum Weinberg spazieren. Wenn die Jäger irgendwann einmal zum Tanzen gingen, wären die Tage alle gleich und ich hätte niemals Ferien.
So machte der kleine Prinz den Fuchs mit sich vertraut. Doch kam irgendwann die Stunde des Abschieds von seinem neu gewonnenen Freund.
Ach, ich werde weinen.
Das ist deine Schuld. Ich habe dir nichts Übles gewünscht, aber du hast gewollt, dass ich dich zähme.
Gewiss.
Aber nun wirst du weinen.
Bestimmt.
So hast du also nichts gewonnen.
Ich habe die Farbe des Weizens gewonnen. Weißt du noch, der Rosengarten? Du begreifst, dass deine Rose einzig ist in der Welt.
Gewiss, die Rosen in dem Garten. Sie sind schön, hammerleer. Man kann für sie nicht sterben. Und irgendwer, der vorübergeht, könnte glauben, meine Rose ähnle ihnen. Aber in sich selbst ist sie wichtiger als alle anderen, da sie es ist, die ich begossen habe, die ich mit dem Wandschirm geschützt habe, deren Raupen ich getötet habe, die ich klagen oder sich rühmen gehört habe, oder auch manchmal schweigen, da es meine Rose ist.
Ganz recht. Zum Abschied möchte ich dir ein Geheimnis schenken. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Und die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose wichtig.
Die Zeit, die ich für meine Rose verloren habe.
Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich.
Ich bin für meine Rose verantwortlich.
Es war der 8. Tag nach meiner Panne und ich hörte gerade die Geschichte vom Fuchs, als ich den letzten Tropfen meines Wasservorrats trank. Ach, deine Erinnerungen sind ganz hübsch, aber ich habe mein Flugzeug noch nicht repariert und habe nichts mehr zu trinken.
Mein Freund, der Fuchs...
Mein kleines Kerlchen. Es handelt sich nicht mehr um den Fuchs.
Warum?
Weil man vor Durst sterben wird.
Es ist gut, einen Freund gehabt zu haben, selbst wenn man sterben muss. Ich bin froh, dass ich einen Fuchs zum Freunde hatte. Ich habe auch Durst. Suchen wir einen Brunnen.
Es ist sinnlos, auf gut Glück in der Endlosigkeit der Wüste einen Brunnen zu suchen. Dennoch machten wir uns auf den Weg. Als wir stundenlang schweigend dahingezogen waren, brach die Nacht herein und die Sterne begannen zu leuchten. Ich sah sie wie im Traum. Ich hatte ein wenig Fieber vor Durst. Die Worte des kleinen Prinzen tanzten durch mein Bewusstsein. Du hast also auch Durst?
Die Sterne sind schön, weil sie an eine Blume erinnern, die man nicht sieht.
Gewiss.
Und die Wüste ist schön. Es macht die Wüste schön, da es sie irgendwo einen Brunnen birgt.
Ja, ob es sich um die Sterne oder die Wüste handelt. Was ihre Schönheit ausmacht, ist unsichtbar.
Ich bin froh, dass du mit meinem Fuchs übereinstimmst.
Und während ich so weiterging, entdeckte ich bei Tagesanbruch einen Brunnen.
Das ist merkwürdig. Alles ist bereit. Die Winde, der Kübel und das Seil. Hörst du, wir wecken diesen Brunnen auf und er singt.
Lass mich das machen. Das ist zu schwer für dich.
Ich habe Durst nach diesem Wasser. Gib mir zu trinken. Die Menschen bei dir zu Hause züchten 5000 Rosen in ein und demselben Garten und sie finden dort nicht, was sie suchen. Und dabei kann man das, was sie suchen, in einer einzigen Rose oder in einem bisschen Wasser finden.
Ganz gewiss.
Aber die Augen sind blind. Man muss mit dem Herzen suchen. Du musst dein Versprechen halten.
Welches Versprechen?
Du weißt, der Maulkorb für mein Schaf. Ich bin verantwortlich für diese Blume.
Du hast Pläne, von denen ich nichts weiß?
Mein Sturz auf die Erde. Morgen wird es ein Jahr sein. Ich war ganz in der Nähe heruntergefallen.
Dann ist es kein Zufall, dass du am Morgen vor 8 Tagen so ganz allein 1000 Meilen von allen bewohnten Gegenden entfernt spazieren gingst? Du kehrtest zurück zu dem Punkt, wohin du gefallen warst?
Du musst jetzt arbeiten. Du musst wieder zu deiner Maschine zurückkehren. Ich erwarte dich hier. Komm morgen Abend wieder.
Als ich am nächsten Abend von meiner Arbeit zurückkam, sah ich meinen kleinen Prinzen von Weitem auf der Ruine einer alten Steinmauer neben dem Brunnen sitzen und hörte ihn sprechen.
Du erinnerst dich also nicht mehr? Es ist nicht ganz genau hier. Doch, doch. Es ist wohl der Tag, aber nicht genau der Ort. Gewiss. Du wirst sehen, wo meine Spur im Sand beginnt. Du brauchst mich nur dort zu erwarten. Ich werde heute Nacht dort sein. Du hast gutes Gift? Bist du sicher, dass du mich nicht lange leiden lässt? Jetzt geh weg. Ich will hinunterspringen.
Eine Schlange! Wo ist mein Revolver? Was sind das für Geschichten? Du sprichst jetzt mit Schlangen?
Ich bin froh, dass du gefunden hast, was an deiner Maschine fehlte. Du wirst nach Hause zurückkehren können.
Woher weißt du das?
Auch ich werde heute zurückkehren. Das ist viel weiter. Das ist viel schwieriger. Ich habe dein Schaf, ich habe die Kiste für das Schaf und ich habe den Maulkorb.
Kleines Kerlchen, du hast Angst gehabt.
Ich werde heute Abend noch viel mehr Angst haben.
Kleines Kerlchen, ich will dich noch lachen hören.
Diese Nacht wird es ein Jahr sein. Mein Stern wird sich gerade über dem Ort befinden, wo ich letztes Jahr gelandet bin.
Kleines Kerlchen, ist sie nicht ein böser Traum, diese Geschichte mit der Schlange und der Vereinbarung und dem Stern?
Was wichtig ist, sieht man nicht.
Gewiss.
Das ist wie mit der Blume. Wenn du eine Blume liebst, die auf einem Stern wohnt, so ist es süß, bei Nacht den Himmel zu betrachten. Alle Sterne sind voll Blumen.
Gewiss.
Du wirst in der Nacht die Sterne anschauen. Mein Zuhause ist zu klein, um dir zeigen zu können, wo es umgeht. Es ist besser so. Mein Stern wird für dich einer der Sterne sein. Dann wirst du alle Sterne gern anschauen. Sie alle werden deine Freunde sein. Und dann werde ich dir ein Geschenk machen.
Ach. Kleines Kerlchen, ich höre dieses Lachen so gern.
Gerade das wird mein Geschenk sein.
Was willst du damit sagen?
Die Leute haben Sterne, aber sie sind nicht die gleichen. Für die einen, die reisen, sind die Sterne Führer. Für andere sind sie nichts als kleine Lichter. Für meinen Geschäftsmann waren sie Gold. Aber all diese Sterne schweigen. Du wirst Sterne haben, wie sie niemand hat.
Was meinst du?
Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache. Du allein wirst Sterne haben, die lachen können. Und wenn du dich getröstet hast, wirst du froh sein, mich gekannt zu haben. Du wirst für immer mein Freund sein. Du wirst Lust haben, mit mir zu lachen. Und du wirst manchmal dein Fenster öffnen. Einfach so, zum Vergnügen. Und deine Freunde werden sehr erstaunt sein, wenn sie sehen, dass du den Himmel anblickst und lachst. Dann wirst du ihnen sagen, ja, die Sterne, die bringen mich immer zum Lachen. Und sie werden dich für verrückt halten. Ich werde dir einen hübschen Streich gespielt haben. Es wird sein, als hätte ich dir statt der Sterne 500 Millionen kleiner Schellen geschenkt, die lachen können. Diese Nacht, weißt du, komm nicht.
Ich werde dich nicht verlassen.
Es wird so aussehen, als wäre ich krank. Ein bisschen, als würde ich sterben. Das ist so. Komm nicht das anschauen. Es ist nicht der Mühe.
Ich werde dich nicht verlassen.
Ich sag dir das. Auch wegen der Schlange. Sie darf dich nicht beißen. Die Schlangen sind böse. Sie können zum Vergnügen beißen.
Ich werde dich nicht verlassen. Ich habe es nicht gesehen, wie er sich in der Nacht auf den Weg machte.
Als es mir gelang, ihn einzuholen, marschierte er mit raschem, entschlossenen Schritt dahin und ich begleitete ihn schweigend. Die letzten Schritte wollte er allein machen und alles, was ich aus kleiner Entfernung sehen konnte, war ein gelber Blitz bei seinem Knöchel. Er blieb einen Augenblick reglos. Er schrie nicht. Er fiel sachte, wie ein Baum fällt. Ohne das leiseste Geräusch fiel er in den Sand. Und jetzt ist es gewiss schon wieder 6 Jahre her. Inzwischen habe ich mich ein bisschen getröstet. Ich weiß, er ist auf seinen Planeten zurückgekehrt, denn bei Tagesanbruch habe ich seinen Körper nicht wiedergefunden. Es war kein so schwerer Körper. Und ich liebe es, des Nachts den Sternen zuzuhören. Sie sind wie 500 Millionen Glöckchen. Aber nun geschieht etwas Außergewöhnliches. Ich habe vergessen, an den Maulkorb, den ich für den kleinen Prinzen gezeichnet habe, einen Lederriemen zu machen. Es wird ihm nie gelungen sein, ihn dem Schaf anzulegen. Also frage ich mich, was hat sich auf dem Planeten wohl ereignet? Vielleicht hat das Schaf doch die Blume gefressen. Das eine Mal sage ich mir, bestimmt nicht. Der kleine Prinz deckt seine Blume jede Nacht mit seinem Glassturz zu und er gibt auf sein Schaf gut Acht. Dann bin ich glücklich und alle Sterne lachen leise. Dann wieder sage ich mir, man ist das eine oder das andere Mal zerstreut und das genügt. Er hat eines Abends die Glasglocke vergessen oder das Schaf ist eines Nachts lautlos ausgebrochen. Dann verwandeln sich die Schellen alle in Tränen. Das ist ein sehr großes Geheimnis. Für euch, die ihr den kleinen Prinzen auch liebt, wie für mich, kann nichts auf der Welt unberührt bleiben, wenn irgendwo, man weiß nicht wo, ein Schaf, das wir nicht kennen, eine Rose vielleicht gefressen hat oder nicht gefressen hat. Schaut den Himmel an, fragt euch, hat das Schaf die Blume gefressen oder nicht? Und ihr werdet sehen, wie sich alles verwandelt. Aber keiner von den großen Leuten wird jemals verstehen, dass das eine so große Bedeutung hat.
Sie hörten »Der kleine Prinz« von Antoine de Saint-Exupéry, aus dem Französischen von Grete und Josef Leitgeb. Die Rechte an dieser Übersetzung liegen beim Karl-Rauch-Verlag, in einer Hörspielbearbeitung von Frederik Knoll. Es sprachen »Der kleine Prinz«
Tibor Handrak
Erzähler
Daniel Knoll
Rose
Hanna Bozenhardt
König
David Lüllemann
Säufer
Frederik Knoll
Geschäftsmann
Daniel Sturm
Laternenanzünder
Ronny Berger
Geograf
Ulrich Hägele
Schlange
Katrin Jung
Fuchs
Raphael Czech Schweizer
Regie Frederik Knoll Ton und Technik Sergej Malzew und Rebecca Rolz Musik Raphael Schweizer Betreuender Dozent Ulrich Hägele
Ihr hört Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Wir sind Annalena Weimann
und Selma Leipold.
Und die Geschichte, die ihr gerade gehört habt, war die Geschichte des kleinen Prinzen. Die Hörspielfassung stammt von Frederik Knoll und ist im Rahmen des Projektstudiums im Bachelorstudiengang Medienwissenschaft an der Universität Tübingen entstanden. Mensch, Selma, was für eine schöne Geschichte, oder? Kein Wunder, dass das Buch zu den berühmtesten und meistverkauften Büchern der Welt gehört.
Finde ich auch. Aber wusstest du, dass es nicht von Anfang an so erfolgreich war?
Nein, wirklich? Na dann erzähl mal.
Naja, also anfangs hagelte es eben auch Kritik. Es hieß, die Geschichte sei zu erwachsen für Kinder und gleichzeitig zu kindlich für Erwachsene. Erst nach dem mysteriösen Tod des Autors Antoine de Saint-Exupéry kam dann der große Durchbruch.
Du sagst es. Wenn man einen Tod als mysteriös bezeichnen kann, dann wohl diesen. Exupéry war nämlich nicht nur Schriftsteller, sondern auch Pilot. Und zwar bei den Freien Französischen Luftstreitkräften mit Sitz in Algerien. Bei einem seiner Aufklärungsflüge mit einer zweimotorigen Lockheed F-5 verschwand er dann am 31. Juli 1944. Das war genau ein Jahr, nachdem er sein letztes vollständiges Werk, Der kleine Prinz, veröffentlichte.
Der Schriftsteller galt jahrzehntelang als verschollen. Und dann, erst 1998, fand ein Fischer das Silberarmband von Saint-Exupéry auf der französischen Insel Île de Ruyes, südlich von Marseille. Kurz darauf orteten dann Taucher in der Nähe das Wrack des Flugzeugs im Meer.
Die Seriennummer von einem der Motoren stimmte mit der von Saint-Exupérys Maschine überein. Die 2004 aus dem Mittelmeer geborgene Lockheed F5 P38 kann man sich heute übrigens im Pariser Luftfahrtmuseum Le Bourget anschauen. Dort ist auch das silberne Armband zu sehen.
Wie es nun tatsächlich zum Absturz kam, ist aber bis heute umstritten. Sehr wahrscheinlich war es der deutsche Jagdflieger Horst Rippelt. Nachdem die Maschine geborgen und in Paris im Museum ausgestellt war, hatte der Mann eingeräumt, dass er es möglicherweise war, der Exupéry abgeschossen hatte.
Und zwar sei er mit seiner Messerschmitt Bf 109 am 31. Juli 1944 zur genau selben Zeit über der Île de Ruyes unterwegs gewesen und habe dort eben auch eine zweimotorige Lockheed abgeschossen.
Horst Rippelt arbeitete dann später als Sportreporter beim ZDF und soll den Abschuss zutiefst bedauert haben, wie er in einem Interview sagte. Rippelt starb dann 2013 mit 90 Jahren in Wiesbaden.
Jetzt haben wir aber ziemlich weit hinter die Geschichte geblickt. Ich denke, gerade die Parallele zur Geschichte des kleinen Prinzen, die immerhin auf einem Flugzeugabsturz basiert, ist echt faszinierend, oder?
Total. Aber jetzt mal ehrlich, kannst du verstehen, warum erst diese mysteriösen Todesumstände dazu geführt haben, dass die Geschichte so berühmt wurde?
Absolut nicht. Klar, das macht die Geschichte noch beeindruckender, als sie sowieso schon ist. Aber auch davon abgesehen, hätte die Geschichte schon viel früher die Aufmerksamkeit verdient, die sie heute hat.
Ja, das sehe ich genauso. Aus dieser Geschichte können selbst Erwachsene noch viel fürs Leben dazulernen.
Genau. Gerade der bereits genannte berühmte Satz, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, ist doch ein wunderschöner Appell, der zeigt, dass die Welt eine bessere wäre, wenn jeder Mensch bei seinem Handeln auf sein Herz hören würde.
Und mit diesem Schlusswort wollen wir uns heute von euch verabschieden. Wir sind nämlich leider am Ende unserer heutigen Sendung angelangt.
Solltet ihr das Hörspiel verpasst haben, ist das übrigens gar kein Problem. Unsere heutige und alle anderen Sendungen findet ihr ganz einfach zum Nachhören in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB.
Vielen Dank, dass ihr den Tübinger Campusfunk Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle eingeschaltet habt.
Vom Mikrofon verabschieden sich Annalena Weimann
und Selma Leipold.
Macht's gut und bleibt gesund.
Bis zum nächsten Mal.